ARD. Diese Folge vom Bundesliga-Update hätte beinahe nicht stattgefunden, aber unser Gast Luise Kropf hat keine Kosten und Mühen gescheut, um sich zurück in ihre eigene Wohnung zu kaufen.
Ja, so ist es. Ich habe mich ausgeschlossen in Vorbereitung auf das Bundesliga-Update und bin aber recht flott und geschmeidig wieder in meine Wohnung reingekommen und konnte mein komplettes Equipment für heute organisieren.
Das heißt, du bist top vorbereitet.
Ich bin, so denke ich zumindest, top vorbereitet, ja.
Da können wir doch loslegen mit dem Bundesliga-Update. Ja. Wir haben ein neues Gesicht hier sitzen. Luise ist zum ersten Mal mit dabei und wir haben uns überlegt, wir gucken mal so ein bisschen nach den Gesichtern dieses 7. Spieltags in der Bundesliga. Angefangen mit Gregor Kobel im Klassiker-Topspiel. Die Dortmunder haben mit 1-2 verloren und gerade bei dem 2-0, das ja dann gefallen ist, als Bellingham sehr unglücklich den Ball abgewehrt hat. Ja. Und Kobel stand einfach nebendran und konnte nicht fassen, was seine Dortmunder da machen.
Ja, ich habe bei dieser Verteidigungsaktion von Jude Bellingham habe ich noch mal mehrfach hingeguckt und ich bin so ein bisschen der Meinung, ich glaube, er kann es gar nicht anders lösen, um ehrlich zu sein, weil er hat so einen leichten Ausfallschritt, nimmt den Ball noch so mit rechts gerade an und dadurch, dass er so eine Gewichtsverlagerung hat und so einen Spreizschritt kurz vor der Torlinie, hat er, glaube ich, nicht viele andere Möglichkeiten, weil wenn er weggrätscht, glaube ich, dann grätscht er sich den Ball selbst ins Tor. Wenn er den Ball von sich aus gesehen links rausschlägt, dann stehen da ein paar Spieler, also es ist ein bisschen Verkehr. Wenn er den Ball annimmt und sich um die eigene Achse dreht und damit links rausschlägt, viel zu hektisch, weil Ulisse ist ja schon im Supersprint auf ihn zu unterwegs. Und das sieht total unglücklich aus. Ich glaube, er kann da ja wenig dafür. Sieht super blöd aus. Und man muss, glaube ich, dann eher den Fokus auf das legen, was da super gelaufen ist. Ulisse, Stichwort gelaufen. Als Harry Kane diese Verlagerung da spielt, da steht Ulisse noch neben ihm. Mhm. Und Kane spielt die Verlagerung links raus, Bayern macht Tempo, spielt den Konter. Und als Bellingham den Ball kurz vor der Torlinie so unglücklich annimmt, da zieht Ulisse komplett durch und grätscht da in den gespielten Ball rein und schießt das Tor. Also hat er super gemacht und ich finde, das sollte man eher herausstellen als dieses Jahr. Unglückliche Ding von Jude Bellingham, finde ich.
Ja, generell muss man ja sagen, interessante Taktik, wo Kane überall unterwegs war.
Ja,
ne? Der war
absolut
ja fast wichtiger in der Defensive da mit seinen Grätschen und auch vor allem mit diesem Spielaufbau als dann vorne. Also klar, er hat natürlich getroffen, weil es eben Harry Kane ist. Ja. Aber war ein interessanter Matchplan, auch wenn Kompany gesagt hatte, er hat ihm das so eigentlich gar nicht mitgegeben, das hat er selbst entschieden.
Ja, ich fand es ultra geil, also dass er so am eigenen 16er auch rumgeturnt ist und auch wirklich diese coolen Verlagerungen gespielt hat. Viele lange Bälle, die absolut präzise waren. Also eine neue Qualität, die er nochmal offensichtlich in sich getragen hat, aber die wir jetzt alle auch am Wochenende erleben konnten, fand ich wirklich cool anzusehen und ja, hochverdient der beste Spieler dieses großartigen Spiels in Deutschland, Bayern gegen Dortmund. Ich finde, der hatte mal wieder eine herausragende Partie gemacht, Harry Kane.
Wir haben uns ja alle sehr darauf gefreut. Erster gegen Zweiter, dachten endlich wieder ein richtiges Spitzenspiel. Nach der ersten Hälfte dachte ich, ja, oder vielleicht dann doch nicht. Also da hätten die Bayern ja auf jeden Fall 3-4-0 vielleicht führen können oder müssen. Es wurde dann am Ende noch sehr offen und sehr spannend. Hast du die Dortmunder in der zweiten Hälfte auf Augenhöhe gesehen?
Eher als in Halbzeit 1, muss ich sagen. Also ich war zur ersten Halbzeit war ich in Bochum, weil ich da das Spiel übertragen habe, Bochum gegen Hertha. Und ich bin dann kurz in den Presseraum rein und da stand schon 1-0 für die Bayern. Und dann habe ich nur gefragt, wer hat's gemacht? Und dann hat mir so jemand mit einer Currywurst in der Hand gesagt, wie immer, so wie immer. Da war ich so, okay, alles klar. Und die erste Halbzeit waren die Bayern ja wirklich drückend. Also die hätten auch wirklich viel, viel mehr Tore schießen können. Und in der zweiten Halbzeit fand ich die Dortmunder da besser. Sie sind dann eher so auf ihr System übergeschwenkt zum 3-4-3. Fand ich cool, dass sie das gemacht haben. Ich finde, da hat man eher nochmal Borussia Dortmund gesehen, wie wir sie auch diese Saison erleben konnten. Und das hat sich dann auch in den XG-Werten halt einfach wieder gespielt. Erste Halbzeit, XG bei Bayern 1,1 habe ich mir aufgeschrieben und bei Dortmund eine 0. Das fand ich schon krass. Und
zweiter, aber da war ja wirklich auch einfach keine Torchance, wo du gesagt hättest, die sind mal wirklich zwingend vors Tor gekommen.
Ja, voll. Und zweite Halbzeit hat sich das aber komplett gedreht. 1,48 bei den Bayern und 1,58 bei Borussia Dortmund. Und ich bin keine Fußballlehrerin, aber ich hätte mir halt echt gewünscht, dass Dortmund von Beginn an einfach auf das setzt, was sie in dieser Saison stark gemacht hat. Also bewährtes System, einfach mit Mut nach vorne und sich vielleicht nicht so defensiv hinten reinballern, aber ich bin keine Fußballlehrerin in der Bundesliga und dementsprechend wird da Niko Kovac sicherlich seine Gründe für gehabt haben. Aber ich hätte das Spiel wirklich gerne Bayern-Dortmund in der Systematik gesehen, muss ich sagen.
Ja, er hat ja auch eigentlich angekündigt, dass eben nur Verteidigen nicht reicht und dass sie auch ihre Nadelstiche setzen wollen.
Ja.
Ist ja dann erst in der zweiten Hälfte gelungen. Niko Kovac war ja sehr unglücklich über die Schiedsrichterentscheidung beim 1:0. Sagt, da wird Guirassy eindeutig von Kane weggeschubst und hat deswegen keine Chance, an den Ball zu kommen. Und Kane nickt dann ein. Wie siehst du das?
Also ich glaube, unstrittig ist eigentlich, oder beziehungsweise alle sind sich eigentlich einig, dieser Schubser da von Kane in einer normalen Fußballwelt und einem normalen Fußballspiel, da ist das kein Foul. So, haben auch alle gesagt, so, nee, musst du nicht abpfeifen, die Kiste. Niko Kovac hat das ja in einen anderen Zusammenhang gesetzt. Er hat sich quasi auf die Linie des Schiedsrichters bezogen, hat gesagt, naja, er hat so kleinlich teilweise gepfiffen, eigentlich muss er das dann auch abpfeifen. Mhm. Das würde eher zu seiner Linie passen. Und ich finde, da hat er schon einen Punkt, weil Schiedsrichter ist total wichtig. Ich weiß, super, extrem schwieriger Job, vor allem in so einem Spiel. Ne? Aber wenn du eine einheitliche Linie hast, dann machst du es dir einfach viel leichter und auch allen Spielern auf dem Feld. Und das scheint da ja offensichtlich nicht so ganz gepasst zu haben. Und dementsprechend haben wir da jetzt ja im Nachgang echt eine fette Diskussion gehabt diesbezüglich. Schade eigentlich, aber...
Ja, gab ja auch im Vorfeld schon die Diskussion mit der Schiedsrichteransetzung, weil er damals beim 0:6 der Schiedsrichter war. Da gab es ja dann auch diese Abseitsentscheidungen, die Dortmunder im Nachhinein nicht wahrhaben wollen. Ich denke, geht das Spiel 3-1 für Dortmund aus, diskutiert auch niemand über diese Szene. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Bayern das auf jeden Fall verdient gewonnen haben.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit, ja.
Die Fans hatten aber noch ein anderes Anliegen. Ne? Die haben ja nicht nur den Sieg ihrer Münchner gefeiert, sondern auch während des Spiels nochmal sehr deutlich darauf hingewiesen, dass sie keinen Bock darauf haben, dass Jerome Boateng in welcher Form auch immer in den Verein zurückkommt. Der hat ja vorab schon gesagt, er will hospitieren bei Kompanie. Vincent Kompanie hat auch schon gesagt, ist okay. Hat er auch dann danach nochmal betont, dass er das okay findet, wenn der als Gast da ist, dass da ja 20 Leute pro Saison kommen und sich das Bayern-Training angucken. Die Fans hatten dann halt so Plakate wie, wer dem Täter Raum gibt, trägt seine Schuld mit oder keine Bühne für Täter.
Mm. Ich finde, mit noch einem derben Spruch hinten dran, ne?
Ja, das möchte ich jetzt lieber nicht zitieren. Ja. Aber wenn sich dann Max Eberl hinstellt und sagt, wir haben damit kein Problem, ist das doch einfach wieder Bayern, das sich gegen seine Fans stellt und das nicht ernst nimmt, wenn die Fans sagen, wir wollen das nicht.
Ja, gehe ich mit. Vor allem ist es ja auch irgendwie ein Problem mit Ansage, weil ich erinnere mich daran, dass Boateng ja, ich glaube, so vor 2 Jahren oder so, da war ja auch im Gespräch bei den Bayern, so comeback-mäßig Innenverteidigerposition bräuchten wir vielleicht ein paar Leute. Ne?
Ja.
Und da war er ja auch im Gespräch und schon da hatte sich ein Widerstand wirklich bemerkbar gemacht. Und dass das jetzt nach allem, was rund um Boateng passiert ist, jetzt in der Konstellation mit der Hospitanz nochmal aufploppt, das ist, finde ich, absolut nicht verwunderlich. Und damit musst du eigentlich rechnen als FC Bayern München. Und deswegen war ich ein bisschen überrascht davon, wie überrascht der FC Bayern war nach den Protesten der Fans, muss ich sagen.
Vor allem, finde ich, das hat sich ja unter der Woche schon angedeutet. Also, und die Bayern haben sich ja vorm Spiel gar nicht dazu geäußert. Das heißt, du hattest ja Zeit, darüber nachzudenken, wie du darauf reagierst, dir erstmal die Reaktionen anzuschauen und sich dann aber so klar zu positionieren und zu sagen, für uns ist das in Ordnung, wenn jemand, der zumindest eine fragwürdige Persönlichkeit ist, da bei uns im Training mit dabei ist. Du machst dir halt die Beziehung zu deinen Fans noch weiter kaputt.
Ja, förderlich ist es auf gar keinen Fall. Ich glaube, also das würde ja auch sicherlich nochmal Thema werden, also jetzt in dieser Woche vor dem nächsten Spiel. Also hundertprozentig, das ebbt ja jetzt nicht einfach so ab, nur weil da irgendwer gesagt hat, machen wir uns keine Gedanken drüber, ne? Also fand ich aber übrigens auch eine starke Aktion von den Bayern-Fans, dass sie überhaupt die Banner rausgeholt haben und da auch klar Bezug genommen haben und Stellung bezogen haben. Also fand ich echt eine coole Aktion, muss ich sagen. Eine gute Aktion, wichtige Aktion.
Gibt auch einen sehr interessanten Artikel auf sportschau.de, den können wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken mit einem Kommentar zu Boateng und alles, was da so drumherum passiert. Wir wollen aber hier weiter über Fußball reden und das, was am Wochenende los war. Und schau mal auf den Sonntag, würde ich sagen. Da gab es ja auch zwei sehr interessante Spiele. Es gab tatsächlich ja gar nicht so viele Spiele, die mit mehr als einem Tor Unterschied ausgegangen sind. Mhm. Am Ende gab es auch ein 2:2 zwischen Freiburg und Frankfurt. Und für mich das Bild dieses Spiels ist Vincenzo Grifo, der ja erstmal nur auf der Bank war. Und da hat sein Trainer im Prinzip ja alles richtig gemacht, weil der Richerhand, der für ihn gespielt hat, das 1:0 gemacht hat. Ja. Und Grifo dann aber, wie soll es anders sein, mit dem Freistoß dann das 2:2 ausgeglichen. Johnny Burkhardt hatte 2-mal für Frankfurt getroffen. Es waren jetzt nur 2 Gegentore, aber was sagst du zur Frankfurter Defensive? Ist die stabiler unterwegs?
Also es war so geil, ne? Ich habe den Anfang bei Sportschau live gehört. Mhm. Lisa Tellers hat quasi anmoderiert mit so, ja, jetzt spielt Freiburg gegen Frankfurt und Frankfurt, naja, offensiv eigentlich gut dabei, aber defensiv, ja. So lala, ne? Und next thing you hear, Gegentreffer Frankfurt, 0-1 Rückstand in der, was war das, ganz früh im Spiel, zweite Spielminute.
Zweite Minute, ja.
Und dann Frankfurt mit 2 Toren und letztendlich dann noch das 2-2 kassiert. Also es war so ein typisches Eintracht-Frankfurt-Spiel, würde ich sagen. Hinten, ja, war nicht alles... alles so golden glänzend, würde ich sagen. Aber ich fand vor allem herausragend einfach auch den Freistoß, den Griffe da getreten hat. Es war jetzt nicht unbedingt so eine Position, wo man so handelsüblich denken würde, den knallt er jetzt drauf aufs Tor. Aber er hat es getan und er hat nach dem Spiel auch gesagt, gegenüber der Sportschau, dass er gesehen hat, dass dass der noch so einen kleinen Schritt nach rechts gemacht hat, bevor er den Freistoß geschossen hat. In der Annahme, dass er den reinflanken wird in den 16er. Und da war der Griffe so, ich bin eigentlich blöd, ne? Den knall ich jetzt direkt drauf. Ja. Und dann hat er den auch so schön ins Tor reingeschossen und hatte noch echt einen coolen Torjubel, fand ich so, mit Ball so unters Trikot und einmal so, weißt du, die
Daumen
Widmung,
in den Mund,
genau, ja. Widmung gemacht und war sicherlich, super Tor für ihn natürlich und irgendwie auch eine schöne Gefühlsexplosion da in Freiburg mit diesem späten 2-2. Also ich fand unterm Strich auch eigentlich das Ergebnis so verdient, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber ich fand das 2-2 war auf jeden Fall in Ordnung für beide Mannschaften.
Ja, ich finde, es ist so ein bisschen bezeichnend, dass das 1-0 fällt nach einem Abwehrfehler von Robin Koch, der ja eigentlich so der Lichtblick war in dieser Defensive. Alle haben sich auf die Rückkehr von Christensen gefreut und dachten, jetzt endlich...
Der hat sich auch mit den Freiburger Fans angelegt.
Das habe ich nicht gesehen.
Ja, der hatte, was war denn das? Der ist mit Zweikampf zusammengerauscht, bla bla. Dann hat er sich kurz am Knie so gepackt und dann musste er quasi, weil die medizinische Abteilung auf dem Platz war, musste er dann einmal kurz runter, Seitenlinie entlang und so weiter und so fort. Und da hat er irgendwie sich so ein kleines Wortgefecht mit einem Fan geliefert und war so, wenn ich dich erwische, so. Das gehörte da auch dazu. Und die Fans, die sind dann eingefangen worden während des Spiels und die haben sich halt kaputt gelacht. So, ne?
Ja,
diebisch gefreut, dass er drauf eingestiegen ist. Aber ja, grundsätzlich schön, dass er wieder da ist, muss man sagen.
Ja, und dann, also um auf die Abwehrschwäche zurückzukommen, dann hast du halt diese Szene mit Kauer Santos. Ist ungünstig, wie gesagt, er rechnet nicht damit, dass er direkt aufs Tor geht. Ja. Aber das sind dann halt eben die Dinger. Dazwischen hat es Frankfurt ja eigentlich gut gemacht. Also es sah ja lange so aus, als könnten sie eben dieses knappe 2-1 verteidigen.
Ja,
so ist
absolut.
Eben ein Punkt, was aber, glaube ich, auch tatsächlich, sehe ich genauso, dass die das okay finden gegen Freiburg. Jetzt geht es für Freiburg weiter in Utrecht, beziehungsweise gegen Utrecht in der Europa League. Und Frankfurt gegen Liverpool.
Krass.
Am Mittwochabend. Das, das ist Champions League. Das sind die Spiele, die man sich dann eben verdient hat.
Wird es dieses Wochenende nicht von Beginn an bei Liverpool gespielt? Also schauen wir mal, ob er gegen Frankfurt wieder am Start ist. Ich würde mich freuen.
Ich glaube, die Defensive freut sich, wenn er nicht dabei ist.
Kann ich mir vorstellen.
Das zweite Sonntagsspiel war St. Pauli gegen Hoffenheim. Ein 0-3 aus Sicht von St. Pauli. Und ich finde, das Bild dieses Spiels ist eben, es steht schon 3-0 für Hoffenheim. St. Pauli trifft dann nochmal. Dieser Treffer wird aber zurückgenommen. Und zwar ein Freistoß von Sinani und Erik Smith. Geht da mit dem Kopf irgendwie noch hin? Ich glaube, er trifft den Ball gar nicht, aber es wird eben trotzdem zurückgenommen, weil er im Abseits stand und da in eine aktive Bewegung geht. Und es war jetzt halt einfach die vierte Niederlage in Folge für St. Pauli. Und in 3 von diesen 4 Spielen haben sie nicht getroffen. Also es scheint, als wäre diese alte Offensivschwäche von St. Pauli aus der vergangenen Saison zurück.
Plus, was dazu kommt, also als St. Pauli aufgestiegen ist, sie hatten so ein krass solides defensives Konstrukt, also eine richtig gute Struktur defensiv. Und das hat sie ja auch letzte Saison wirklich getragen.
Ja.
Und das wackelt gefühlt im Moment echt elementar. Und das ist schon ein Problem da in Hamburg, das sie jetzt gerade haben.
Ich fand halt auch, also am Anfang der Saison fand ich es wahnsinnig beeindruckend, wie sie es geschafft haben, offensiver zu werden, ohne die Defensive zu vernachlässigen. Vielleicht war Dortmund im Endeffekt ein dankbarer Gegner sogar zum Auftakt. Dann hattest du ja direkt danach das Derby. Da hast du ja auch einfach diesen Klassenunterschied gesehen von dem Aufsteiger HSV und dann dem in Anführungszeichen etablierten St. Pauli. Aber danach kam halt nicht mehr so viel und ich mache mir echt ein bisschen Sorgen mittlerweile.
Ich guck gerade mal, die haben in der Sportschau-App, die haben jetzt 12 Gegentore in 7 Spielen, 8 geschossen.
14.
Ja, das
mit
ist
7 Punkten.
Also 12 Gegentore. Ja, das ist schon im Vergleich zur letzten Saison läuft das ja gerade nicht ganz so fluffig in der Defensive. Ich hoffe auch, dass wir uns nicht so große Sorgen um St. Pauli machen müssen. Ich glaube auch ehrlich nicht, dass wir uns mega große Sorgen in einem halben Jahr noch um sie machen müssen. Ich hoffe,
weil du denkst, dass da mehr Teams sind, die schlechter performen.
Ich hoffe einfach, dass St. Pauli da...
Jetzt ist gerade unsere Meisterschale runtergefallen.
Während wir über St. Pauli sprechen.
Ja, Meister werden sie, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube, das können wir auch so früh in der Saison schon sagen.
Nee, also ich bin eigentlich nach wie vor positiv gestimmt, was St. Pauli angeht, muss ich ehrlich
Hoffenheim
sagen.
Hoffenheim hat übrigens auch 12 Gegentore, allerdings halt auch 12 selbst gemacht. Also ja,
das ist dann der kleine, aber feine Unterschied, ne?
Ja, auf jeden Fall. Schauen wir auf das Spiel mit den meisten Toren. Mainz gegen Leverkusen.
Ja.
Mainz verliert am Ende mit 3-4. Bo Henriksen regt sich komplett auf. Also sind wir natürlich gewohnt. Trotzdem für mich das Bild dieses Spiels, weil es Elfmeterszenen gab. Eine, würde ich sagen, ist eher pro Mainz entschieden worden. Das war dann aber vielleicht auch eine Reaktion auf den ersten Elfer, den Mainz eben nicht bekommen hat.
Ja, also insgesamt ein Spiel, boah, da kannst du ja, schon allein dafür kannst du ja einen ganzen Podcast aufnehmen, was da alles passiert ist, meine Güte. Aber wenn wir jetzt bei den Elfmetern sind oder bei den Elfmetern, die eben nicht gegeben worden sind, das erste Duell zwischen Nebel und Tapsoba, das ist eigentlich ein klarer Elfmeter, finde ich. Also der Nebel geht ja quasi von außen in den 16er hinein und Tapsoba kommt diagonal von der anderen Seite und will den Ball natürlich haben, trifft den Ball aber nicht, weil Nebel zuerst am Ball ist und Tapsoba erwischt ihn dann mit seinem Nachziehbein und haut dem Nebel das komplett in den Rumpfbereich, so dass er auch noch relativ lange am Boden lag. Und es ist ja der Elfmeter nicht gegeben worden, ist so ein bisschen das Wording benutzt worden, ja, das ist ein Unfall gewesen.
Wir können mal Florian Exner hören, ja, der hat sich gerne nämlich nach dem Spiel dazu geäußert.
Eigentlich schon so, wie die Bilder es jetzt zeigen. Also ich sehe, dass der Spieler natürlich ein hohes Risiko geht, mit seinem linken Bein, mit dem gestreckten Bein zum Glück vorbeirutscht. Sonst wäre es für mich ein klarer Elfmeter, muss ich sagen. Und dann nur in Anführungsstrichen mit dem Nachziehbein trifft. Ist kein Volltreffer. Argument, glaube ich, schon so ein bisschen, dass es auch ein Unfall ist. Also spricht auch ein bisschen dafür. Wenn man sich die Bilder jetzt anguckt, muss man sagen, da kann man auch Elfmeter geben. Das ist ein Ermessensbereich. Also für mich auf keinen Fall eine Szene für einen Videoschiedsrichter. Ähnlich wie der Elfmeter, den es dann nachher noch für Mainz gab. Aber klar, mit den Bildern. Es gibt auch gute Argumente für Strafstoß, bin ich ehrlich. Auf dem Feld war eher so die Meinung Zusammenprall und ich finde gerade mit zwei Kameras sieht man das eigentlich, dass das auch eine Auslegungsmöglichkeit ist.
Finde ich richtig cool, dass er sich danach hinstellt und sich dazu äußert.
Ja, auf jeden Fall.
Das finde ich wirklich bei Schiedsrichtern immer, weil du es dann auch einfach besser nachvollziehen kannst.
Ja, finde ich auch. Ich bin trotzdem eher dabei, ist schon ein Elfmeter, auch wenn das jetzt so erklärt und so weiter und so fort mit Auslegungssache. Also ich finde, Elfmeter wäre da auf jeden Fall die bessere Option gewesen.
Dann hätte es aber, glaube ich, den Elfmeter für Mainz, den es dann wirklich gab, nicht gegeben.
Das ist jetzt rein hypothetisch gesprochen, das wissen wir natürlich nicht. Aber ja, der hatte ja eine gute Sicht eigentlich, steht relativ zentral zum Ort des Geschehens. Und dann ist quasi, was war das, Mwene? Ich habe es mir aufgeschrieben. Weiß ich gerade, finde ich gerade nicht mehr. Ah doch, Mwene und Arthur von Leverkusen. Und quasi, er pfeift, weil er denkt, es gab einen Kontakt. Ich habe den Kontakt jetzt noch nicht sehen können, in der Einstellung. Aber auf jeden Fall muss der Kölner Keller ja auch jetzt nicht wirklich eine Einstellung gehabt haben, in der man sehen kann, da gab es jetzt doch keinen Kontakt. Also man muss ja quasi, wenn der Schiedsrichter das entscheidet, muss man ja als Kölner Keller das dann überprüfen, als Videoassistent. Und du musst dann halt die Meinung des Schiedsrichters auf dem Platz musst du widerlegen können. Genau. Und da müssen ja keine, also ich könnte mir gut vorstellen, dass da keine Bilder einfach vorlagen, um wirklich zu 100% widerlegen zu können, dass da doch kein Kontakt vorlag. Und dann gehst du natürlich, weil der Schiedsrichter, was die Entscheidungen angeht, natürlich der König auf dem Platz ist und die Leute im Kölner Keller, die arbeiten da halt eben nur zu, ne? Steht halt die Meinung des Schiedsrichters. Aber ich bin bei dir, dass wenn Elfmeter Nummer 1 gegeben worden wäre, dann wäre Elfmeter Nummer 2, also Situationen, über die wir gerade sprachen, ja, eher nicht gegeben worden. War ja noch eine Halbzeit dazwischen und so. Man checkt ja dann auch in der Halbzeit als Schiri, was ist so gut, was schlecht gelaufen in Durchgang 1. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie beabsichtigt war. Es ist jetzt alles hier rein hypothetisch gesprochen und so, ne? Aber es wäre einfach nur menschlich, dass du das irgendwo im Hinterkopf dir abgespeichert hast. So, ne?
Ja, ich glaube auch, dass das, natürlich sollen die das nicht machen. Natürlich sollen sie nicht sich ihre Entscheidungen aus der ersten Hälfte angucken und dann denken, ach so, ja, nee, in der zweiten kriegt derjenige dann irgendwas dafür als Ausgleich quasi.
Ja.
Aber ich glaube, du hast recht, dass das dann schon so im Hinterkopf ist und dass du denkst, bevor ich jetzt wieder gegen den Elfer entscheide und es ist am Ende einer, dann am Spielstand hätte es ja oder am Ergebnis hätte es wahrscheinlich nichts geändert.
Ja.
Es ist, ich finde es überraschend, wie offen Leverkusen dieses Spiel überhaupt nochmal hat werden lassen.
Ja.
Also, dass Mainz da dreimal nochmal rankommt und du das Gefühl hast, okay, da könnte vielleicht sogar für Mainz noch was gehen. Und halt für ein Team, das auf dem Relegationsplatz steht. Das muss man ja dann halt auch einfach so sehen, dass die Mainzer da unten drin sind und Leverkusen ja eigentlich den Anspruch haben müsste, mit diesem Kader eine absolute Top-Mannschaft zu sein.
Hätte Mainz wahrscheinlich auch gut getan, wenn sie da wirklich nochmal was mitgenommen oder beziehungsweise zu Hause gelassen hätten, einen Punkt geholt hätten gegen Leverkusen. Die haben jetzt echt noch, jetzt beginnt für Mainz ein richtig knackiges Programm mit internationalen Spielen und so weiter und so fort. Ist ja so ein bisschen die Vermutung, könnte die Achillesferse für Mainz jetzt werden diese Saison, diese Doppelbelastung, ist der Kader dafür ausgelegt, kriegen die das alles so hin?
Haben wir ja bei Union und Heidenheim schon gesehen, dass das halt, du als Team überraschend in die internationalen Plätze kommst, dass das nicht immer gut ist.
Ganz genau. Also das wird jetzt wirklich eine ganz, ganz heiße Phase für Mainz und ärgerlich, dass sie da jetzt gegen Leverkusen sich nicht nochmal so einen guten Push holen konnten, aber wie ist das im Profigeschäft? Musst du schnell abhaken oder was sagt man da immer? Du bist doch wieder Profi.
Und ich meine, das Gute ist, es gibt einen Rekord, den die Bayern nicht haben, nämlich diesen Auswärtsrekord von Leverkusen, die jetzt seit 36 Spielen ungeschlagen sind. Das ist schon krass.
Ja, die Krone kann man ja Robert Andrich dann aufsetzen in diesem Fall. Und auch für die gilt ja, auch ein schönes Programm jetzt, ne? Nächstes Spiel, Champions League, Paris Saint-Germain, auch bei Sportschau Live in voller Länge zu hören.
Ja.
Das wird auch nicht lustig gegen den Champions League-Sieger.
Da können Sie dann vielleicht mal wirklich zeigen, wie viel Top-Team da in dieser Mannschaft, die, also klar, die müssen ja auch irgendwie noch zusammenfinden. Der Trainer ist ja auch noch nicht seit Saisonbeginn da.
Ja.
Es sind Ansätze da, würde ich sagen, dass sie wirklich eine starke Saison spielen können, um die Champions-League-Plätze mitspielen. Sie sind ja jetzt auch punktgleich mit Dortmund nach diesem Wochenende. Ja. Also sind da schon dran, ne?
Ja, Kofane auch, positiv, finde ich. Macht seine Buden da vorne als dieser junge Typ, der gefühlt letztes Jahr noch irgendwo in der vierten Liga im Land XY so gespielt hat, ne? Also der ist schon gut mit dabei, finde ich. Und eine gute Vertretung da vorne in der Mittelstürmerposition. Stand jetzt.
Ja, und Dominic Kor mit seiner 101. gelben Karte.
Ehrlich.
Also der sammelt fleißig.
Ehrlich. Weiter. Herzlichen Glückwunsch.
Wir schauen auf Leipzig gegen den Hamburger SV. Szene des Spiels sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja, total.
Die Choreo, die es vorm Spiel gab. Ich finde, das ist ja eh immer was Besonderes. Das gab es ja auch bei Freiburg nochmal, diese Verabschiedung für Doan. Also wenn du mit deinem neuen Verein dann zum alten Verein kommst und dich aber die Heimfans dann trotzdem groß feiern noch und sagen, du hast es dir verdient, einen Abschied zu haben. Bei Paulsen halt absoluter Rekordspieler für Leipzig. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass er eigentlich auch gerne mit den Leipzigern da aufgelaufen wäre. Jetzt ist er halt HSV-Kapitän, auch erstmal nur von der Bank. Aber ich habe so ein bisschen auf den ausgerechneten Moment gewartet, als er dann, ich glaube, eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt wurde. Und dann dachte ich, wenn der jetzt noch den Ausgleich schießt in Leipzig, das wäre es gewesen.
Ausgerechnet.
Ja, genau.
Ja, nee, das wäre natürlich super schön gewesen. Aber auch so, wenn man ihm nach dem Spiel ins Gesicht geguckt hat, da dachte man so, ach, ich glaube, der fand das.
Der auch fand so, das richtig schön.
Ja, also das Ergebnis fand er jetzt natürlich nicht so geil. Aber an sich hatte der einen schönen Nachmittag. Fand ich auch, also zugegeben, wir haben ja schon so einige Choreos in Leipzig gesehen, auch so ein paar.
Wir erinnern an den Reset-Knopf.
Genau, da waren ja so ein paar, die so waren so, ja, okay. Aber die fand ich jetzt echt cool. Also,
ich fand die auch schön.
Auch angemessen für so einen Spieler, der ja wirklich von der dritten Liga mit RB Leipzig hochgeschossen ist in die Champions League.
Also er hat ungefähr genauso viel Tradition wie RB, meinst du?
Er ist, ich finde auf jeden Fall jetzt individuell betrachtet den Weg einfach so krass, weißt du, von der dritten Liga mit einem Verein und dann spielst du so in der Champions League so K.O.-Spiele, das finde ich schon echt cool. Also, dass er das so mitgehen konnte, also klar, dritte Liga, Leipzig, da hatten jetzt nicht alle Spieler dann unbedingt auch ein Drittliga-Format, sondern man hat ja auch dann sich von höheren Ligen auch so bedient und so weiter und so fort. Und dennoch ist es, finde ich, eine Leistung, die man hervorheben kann. Er hat in Leipzig bei RB wirklich viel geschafft, unter anderem diesen Aufstieg individuell betrachtet als Spieler von Liga 3 in die Champions League. Und das beeindruckt mich schon an ihm, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und er ist ja auch geblieben. Also er hätte mit Sicherheit auch bei anderen Vereinen spielen können, hat sich dazu entschieden, mit Leipzig diesen Weg weiterzugehen. Deswegen ist dieses Bild in Gold, was da für ihn hochgezogen wurde, mit diesen Fotos auch rechts und links, fand ich sehr schön.
Ja.
Das war auf jeden Fall angemessen. Ich finde, dass seine Hamburger vielleicht sogar auch einen Punkt verdient gehabt hätten, weil ich fand es richtig stark. Und mein Gedanke nach dem Spiel war, dieses Team kann doch eigentlich, also das muss doch die Klasse halten, wenn du mit Leipzig auf dem Niveau mithalten kannst und halt eben nicht untergehst bei dem jetzt aktuell Tabellenzweiten, weil die haben sich ja auch nach vorne geschoben, wirklich auf Augenhöhe die meiste Zeit unterwegs bist.
Ja, finde ich auch. Also ich glaube, wir würden uns sowieso alle freuen, wenn Hamburg die Klasse halten würde. HSV gehört ja nun mal in die Bundesliga und ich sehe das genauso wie du. War überhaupt kein Schrottspiel vom HSV, sondern ein gutes Spiel gegen eine gute Mannschaft, die ja auch seit dem 0:6 gegen Bayern München kein einziges Spiel mehr verloren hat. Ja. Die haben aus 6 Spielen, meine ich, 16 Punkte geholt. Vor diesem Spieltag, meine ich. Oder mit diesem schon eingerechnet.
Ja, sie haben jetzt 16.
Ja, also es ist schon eine Mannschaft mit großem Momentum und der HSV hat da wirklich ziemlich gut gegengehalten.
Hat sein erstes Auswärtstor geschossen seit dem
Wiederaufstieg. Herzlichen Glückwunsch auch dazu.
Und ich finde, was bei Leipzig auch krass war, was hat Ole Werner aus Christoph Baumgartner gemacht? Ja, also der mit seinem Doppelpack, das ist dann schon auch beeindruckend, dass er Spieler auch so individuell die vergangene Saison eine kleinere Rolle gespielt haben, so individuell besser machen kann.
Ja, er passt erstaunlich gut auch irgendwie nach Leipzig. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass es so gut funktioniert, aber meine Ole Werner, super Trainer, macht das nach wie vor, macht einfach einen guten Job. Und was ich ja auch immer cool finde an Werner, ist halt so null experimentierfreudig. Der ist halt so, ich habe hier meine eingespielte Super-Elf und die schicke ich jetzt so, wenn es geht, jedes Wochenende auf den Platz. Und also er macht da einen guten Job. Und dieses 0:6 gegen die Bayern, das scheint eine sehr laute, was hat Kovac schon, eine ziemlich feste Faust gewesen zu sein, die Leipziger da in die Magengrube bekommen haben. Und seitdem rappeln sie sich echt richtig gut auf und auch David Raum im Moment super, super top unterwegs, finde ich, auch bei der Nationalmannschaft und so kann es gut werden diese Saison.
Ein gewisser Alex Schlüter hat ja als Bayernjäger Nummer 1 vor der Saison gesehen, vor dem 0:6. Also,
ich kann es verstehen.
Der wusste da schon, in welche Richtung es geht.
Macht er das beruflich?
Ey, also ich glaube, er hat ein Jobangebot von der Sportschau schon bekommen und das auch angenommen und wir wissen alle warum.
Gott sei Dank hat er es angenommen.
Wir schauen auf Köln gegen Augsburg. Da hat ja eine gewisse Anne Hild am Donnerstag in der Vorschaufolge gesagt, ich glaube, für die Augsburger könnte was in Köln gehen. Es war dann per Elfer das 1:0. Am Ende war es ein 1:1, weil Köln Said Elmaler hat.
Ja.
Der nicht von Anfang an gespielt hat, der von der Bank kam und was für ein Tor gemacht hat.
Ja, richtig geiles Tor. Mal wieder. Also ich weiß, der Hype-Train, der läuft ja schon die ganze Weile, aber ich muss halt heute jetzt auch mal in dieser Folge einfach drauf aufspringen, weil...
Sei herzlich willkommen.
Ja, weil es ist halt so geil, weil wir haben in der Bundesliga, wir haben für mein Gefühl ein bisschen zu viele Spieler verloren, die einfach Bock machen, so zu erleben auf dem Platz. Also so ein Wirtz ist gegangen, auch Wolter Mader habe ich so gerne verfolgt, so mit seinen Bewegungen, ne? Jetzt macht er seine Hackentore in der Premier League und so weiter und so fort. Ne? Und dass er jetzt einfach da ist... Der Kölner Dribbelkönig und wirklich immer wieder an Spieltagen für so Momente sorgt, wo du so bist, so, boah, geil, nochmal gucken, nochmal gucken, nochmal gucken. Das ist einfach wirklich total healing im Moment. Deswegen bin ich total froh, dass er da ist in der Bundesliga und sein Marktwert ist ja auch im Moment komplett am explodieren, verständlicherweise. Ne? Also auch der Hype-Train, wenn man so im Internet mal Marktwerte googelt, ist auch bei ihm angekommen. Im Sommer hatte er, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, 3 Millionen. Rate mal, wo er jetzt steht. Also 06/25, also im Sommer 25 ist lag er 3 Millionen. Wo steht er jetzt im Oktober?
Ich würde sagen bei 18.
Richtig.
Echt?
Ja, ist richtig, genau richtig. Er steht einfach bei 18 Millionen. Also das ist wirklich sehr explosiv nach oben gegangen, verständlicherweise, finde ich.
Ja, guter sein Typ. Trainer Lukas Kwasniok, der versucht das ja alles so ein bisschen zu bremsen und ich kann das absolut verstehen, weil also ich habe auf dem Platz ehrlicherweise auch manchmal so das Gefühl, wie alt ist der nochmal? Weil der halt auftritt, als hätte der 20 Jahre Fußballerfahrung und sich da auch so gegen die Verteidiger durchsetzt. Aber, also, ja, Lukas Kwasniok versucht es zu bremsen. Ihm ist aber auch klar, dass das nicht so gut funktioniert, wenn sein Spieler dann so spielt.
Deshalb sind wir happy, dass er bei uns ist und sind uns darüber im Klaren, dass er das wahrscheinlich nicht die nächsten 15 Jahre sein wird, wenn er demütig bleibt und hart an sich arbeitet. Aber ich würde jetzt mal so sagen, mit jedem Tor, was er erzielt, wird er nicht günstiger im Fall der Fälle.
Ich finde es cool, dass er so realistisch ist, ne? Dass er einfach so nach dem Motto, wir genießen den, solange wir ihn haben und ansonsten nehmen wir gerne das Geld. Ist es im Winter schon soweit oder kann Köln den noch ein bisschen halten?
Ja.
Welcher Premier Club klopft als erstes an?
Also ich habe ja jetzt gerade gesagt, ich bin froh, dass er in der Bundesliga da ist. Der bleibt natürlich jetzt auch erstmal in der Bundesliga. Sonst heule ich hier mich unterm Weihnachtsbaum, ey. Bitte?
Meinst du, der hört uns zu?
Ja, sicher. Ich habe nichts anderes gehört. Also, nee, was mir gerade aufgefallen ist, Kwasniok, Trikot, aber Regenjacke, Kölner Merch. Er weiß auf jeden Fall, wo der FC Fanshop ist auf dem Gelände, kann man sagen.
Ich glaube, er wohnt oben drüber oder sogar innen drin. Aber ich finde das eigentlich schön, wenn sich jemand so mit einem Verein identifiziert. Ich hoffe, dass es halt nicht so, dass er nächstes Jahr beim nächsten Verein ist und dann, also so wie Baumgart, der gefühlt jetzt alle Käppis mit Vereinswappen zu Hause hat, mit verschiedenen Vereinswappen.
Ja, also ich hoffe, er bleibt dem ersten FC Köln diese Saison wirklich noch erhalten. Macht uns allen ganz viel Freude und keine Ahnung, wir wissen alle, Sommer, da gibt es noch ein kleines Turnier, auch wenn viele sagen, es ist noch viel zu früh und so weiter und so fort. Ne, aber gucken wir mal, was dann passiert. Ich fand in Köln auf jeden Fall noch bemerkenswert, da gab es hinten raus im Spiel noch gegen die Augsburger so eine Situation, da spielt keins eigentlich im Strafraum den Ball mit der Hand. Ist jetzt nicht so hochgeschwappt, zumindest habe ich das nicht so wahrgenommen. Und ich glaube, der Schiri hatte das damit begründet, dass er die Wahrnehmung hatte, dass er vom Oberschenkel irgendwie an den Arm gegangen ist, der Ball. Aber der Oberschenkel ist überhaupt nicht mit dabei, wenn ich das jetzt richtig abgespeichert habe. Und eigentlich, also können die Kölner da wirklich Glück haben, dass es da nicht noch einen Handelfmeter für die Augsburger gibt in der Schlussphase. Und dann wäre dein Hot-Take auch aufgegangen. Und so musst du damit leben, dass es den Elfmeter nicht gab.
Ich kann damit leben. Ja, okay. Ich glaube, im Endeffekt können die beiden auch relativ gut mit dem Punkt leben.
Ja, also das
können
sie
sowieso, weil du bist halt einfach oben mit dabei. Und was Besseres kann dir ja eigentlich nicht passieren, als Aufsteiger so früh wie möglich genug Punkte auf dem Konto zu haben und dann halt den Rest der Saison mal gucken, wie hoch es dann wirklich gehen kann.
Hat der Wagner eigentlich gejubelt? Ich glaube, letzten Spieltag war ja so eine Salzsäure als so.
Oh, darauf habe ich tatsächlich nicht geachtet, weil ich da die Konferenz quasi auf dem Ohr hatte.
Du musstest auch arbeiten.
Ja, ich habe gearbeitet und ich habe 5 Spiele parallel geschaut. Ja,
schreibt es in die Kommentare.
Ja, so nämlich. Wer auf jeden Fall gejubelt hat, ist Sebastian Hoeneß. Der durfte auch auf jeden Fall jubeln. 3:0 haben seine Stuttgarter gewonnen. Wir haben uns mal als Bild des Spiels gegen Wolfsburg die Eckenvariante, die zum 1:0 geführt hat, rausgesucht, weil die einfach ein paar Minuten vorher genauso schon mal gespielt wurde. Da hat es so noch geil nicht funktioniert. Aber ist ein Ding, ne? Also diese Variante mit nochmal zurückspielen. Du kannst das besser beschreiben, du bist Reporterin.
Ja, also es ist so geil, dass das halt so zweimal gefühlt innerhalb von so 60 Sekunden funktioniert. Also Stiller spielt eine Ecke auf Höhe des 16-Meter-Raums. Also er schlägt die nicht rein in den 16er, sondern spielt die quasi flach so ein bisschen in den Rückraum an die 16er-Ecke. Und der Kanus spielt dann zurück zu Stiller direkt. Mhm. Und der bringt dann den Ball rein und dann ist das Ding halt drin durch Tomasch. Und das Witzige ist halt, dass das also wirklich gefühlt so ein paar Sekunden vorher schon genauso gemacht wurde. Und aber Wolfsburg einfach daraus 0,0 gelernt hat. Also sie haben es nochmal genauso hingenommen. Stuttgart konnte es nochmal genauso durchspielen. Fand ich so ein bisschen komisch.
Aber ja, es ist, also ich meine, geile Variante. Ich bin eigentlich kein Fan von kurzen Ecken, weil ich das Gefühl habe, die funktionieren nie. Das ist dann jetzt halt mal ein Beispiel, wie es funktionieren kann. Ja. Und Wolfsburg einfach, ich finde das spannend. Auf sportschau.de gibt es einen Artikel, wo so ein bisschen analysiert wird, dass nicht der Kader das Problem ist, also dass die Kaderzusammensetzung eigentlich gut ist und dass Paul Simonis es nicht schafft, die Stärken der einzelnen Spieler da irgendwie rauszukitzeln. Und der Verein stellt sich danach hin und sagt, ja, das ist aber jetzt nicht das Problem des Trainers gewesen. Da war einfach jeder Spieler auf dem Platz nicht in seiner Topform. Stimmt auch.
Ja.
Aber also es gab ja gefühlt gar keine Gegenwehr.
Ja, also Wolfsburg, da habe ich auch wirklich Kopfschmerzen einfach. Ich glaube, Jens hat es auch hier schon mehrfach gesagt, also wie viel Kohle die auch jeden Sommer rauskloppen so, ne, und sich auch offensichtlich halt auch gute Spieler holen und dann aber trotzdem nicht so wirklich auf den Rasen bekommen, ist eine total schade. Wir haben auf jeden Fall, finde ich dennoch, einen Trainerstuhl in der Bundesliga, der erheblich wackelt da.
Ich finde, du hast dann, alle haben drauf gewartet, dass Eriksen endlich mal in der Startelf steht. Dann steht er in der Startelf, hat gefühlt null Impact auf das Spiel. Mhm. Eigentlich hätten wir das auch als Szene dieses Spiels raussuchen können, wie er dann nach dem Spiel, du siehst ihm mehr oder weniger ins Gesicht geschrieben, wo habe ich hier eigentlich was unterschrieben? Mache ich hier eigentlich, also, ja. Ich glaube schon, dass er mit den Ambitionen dahin gegangen ist, dass es ein Verein, der zumindest in der Europa League spielt. Also Champions League-Plätze wären vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen gewesen, aber zumindest mitspielt, weil Eriksen Bock gehabt hätte. Der sagt ja auch, er will ja halt auch mit Dänemark mit zur WM. Also dann kannst du dich doch nicht so herspielen lassen.
Ja, das ist schon blöd gelaufen jetzt für ihn gerade, finde ich auch. Aber also das Wolfsburg überhaupt, ich habe gerade mal geguckt in der Sportschau, Platz 15. Das ist echt krass. Also ich finde, wir haben da definitiv aktuell eine Trainerdiskussion, auch wenn das da jetzt so weggebügelt wurde. Auch so oder so, allein wenn wir auf die Ergebnisse gucken, das ist ja im Moment schrecklich, was sie machen einfach.
Ja. Und dementsprechend musst du dich auch ärgern, wenn du zu Hause Geld für Tickets bezahlst als Fan von Wolfsburg und denkst so, ja, es wäre voll schön, wenn ihr zu Hause mal wieder ein bisschen Leistung bringen würdet. Und für mich war das nicht Bundesliga-tauglich gegen Stuttgart. Vor allem, weil Stuttgart ja mit einer, ich sag mal, durchgewürfelten Offensive ankam. Also ja, du hast ja immer wieder die offensiven Ausfälle, du hast einen Leveling nicht mit dabei, du hast dann Demirovic-Ausfall und trotzdem dürfen die offensiv alles machen, was sie wollen.
Ja, ich habe gerade so gedacht, das letzte Mal, dass, dass Wolfsburg ein Spiel gewonnen hat, da hatte ich meine... Das war, ja, Heimspiel ist ja noch länger her, aber das letzte Mal einfach, dass sie ein Spiel in der Bundesliga gewonnen haben, da war meine Winterjacke noch im Keller in der Box gelagert, weil ich sie noch nicht brauchte. Jetzt habe ich sie schon lange rausgeholt.
Das war der Saisonauftakt gegen Heidenheim.
Ganz genau,
Heidenheim.
Genau, die haben das letzte Spiel im August gewonnen. Ja. Also, da muss was passieren, in irgendeiner Art und Weise. Wir werden das natürlich hier bei der Sportschau natürlich ganz intensiv mitverfolgen, auch hier im Podcast, aber ich finde das schon gerade spannend, da mal auch mal zwischen den Zeilen zu lesen, was da so los ist in Wolfsburg, ne, beim VfL.
Ich glaube, Heidenheim hat sich gefreut darüber, dass die Wolfsburger nicht gewonnen haben, weil damit ist das rettende Ufer dann wieder ein Stückchen näher gekommen. Heidenheim hat ja einen Punkt geholt, gegen Bremen 2-2 gespielt.
Ja.
Und Patrick Meinker ist unser Bild dieses Spiels, weil der einfach immer noch keine einzige Minute, seitdem Heidenheim in der Bundesliga ist, verpasst hat.
Das finde ich auch so krass.
Das finde ich, ja. Ich meine, es passt auch super gut zu diesem Verein. Muss man einfach sagen, dass du dann einen hast, der wirklich alles mitgeht.
Aber das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Und jetzt ist ja dieses Wochenende die Meldung so raufgekommen. Da war ich so, ja klar. Also es ist ja offensichtlich. Und super cooler Dauerbrenner. Also wenn wir ein Wörterbuch aufschlagen und die Definition für Dauerbrenner uns raussuchen, dann ist ja, glaube ich, klar, welcher Spieler da beispielhaft erwähnt wird.
Zumal der, ich glaube, vergangene Saison oder die Saison davor, ich weiß es nicht mehr genau, war der ganz knapp vor einer Gelbsperre und hat sich dann über mehrere Spiele davor bewahrt, die fünfte Gelbe zu sehen. Also das ist halt auch schon beeindruckend.
Ja, Meinke Bundesliga. Ja, guter Typ.
An sich.
Ja, nee, komm.
Nee, sprich, du bist zu Gast.
Ich fand, das war ein richtig gutes Spiel von Heidenheim. Meinem Gefühl nach, ihr könnt mich da gerne korrigieren, aber meinem Gefühl nach war es wirklich auch mit das Beste diese Saison.
Ja, würde ich so unterschreiben.
So, dass sie da jetzt keinen Sieg geholt haben. Ich glaube, das wird Frank Schmidt dann auch dazu bewegen, sowas zu sagen wie, vielleicht dann nicht das beste Spiel, aber grundsätzlich ein sehr gutes Spiel von ihnen gewesen. Sie müssen sich schon auch irgendwie ärgern, dass es nur der Punkt ist gegen Werder Bremen. 31-11 Torschüsse pro Heidenheim.
Das war tatsächlich ein Punkt von Frank Schmidt, warum er nicht so zufrieden mit dem Spiel war, weil er sagt, wir müssen unsere Chancen besser nutzen.
Und gefühlt 20 von den 31 Torschüssen in der ersten Halbzeit so auf das Tor der Bremer geballert. Und die Bremer hatten halt echt mit Mio Backhaus eine 1,98-Maschine da hinten drin.
Der war ja zurück nach Verletzung.
Genau.
Das erste Mal wieder dabei.
Ja. Das hat schon ziemlich gut funktioniert zwischen den Pfosten. Also da kann Bremen schon glücklich sein, dass er so gut zurückgekommen ist. Und ja, Heidenheim muss sich schon ein bisschen ärgern. Und ich finde, ja, Horst Steffen und Bremen können eigentlich zufrieden sein mit dem Punkt, um ehrlich zu sein.
Ja, können schon nicht, so ein bisschen siehst, glücklich sein. Ich finde, bei Heidenheim, ich war wirklich überrascht, wie offensiv die aufgetreten sind. Also es war klar, okay, so langsam die Verletzungssorgen in der Offensive werden weniger. Du hast einen Piringer wieder auf der Bank, du hast einen Zivzivace, der nach der Sperre zurückkommt. Also es lichtet sich so ein bisschen und du kannst zumindest aus dem Spiel mitnehmen, dass du zweimal nach dem Rückstand zurückgekommen bist, auch wenn du eigentlich vor dem Rückstand schon in Führung hättest sein müssen.
Ja.
Können wir so abhaken, oder?
Period.
Dann machen wir weiter mit Union gegen Gladbach. Das ist unser letztes Spiel des 7. Spieltages. Das war das erste Spiel.
Ist das Zufall, dass es auf dem letzten Platz ist in unserer Reihenfolge?
Das ist
hier
überhaupt gar kein Zufall, weil wir danach über die zweite Liga reden wollen. Aber aktuell ist Gladbach noch in der ersten. Hat 1:3 in Berlin verloren. Ich finde, es war ein besserer Auftritt, was den Kampfgeist angeht. Es ist aber dann halt trotzdem, wenn du nur einmal triffst und 3 kassierst. Und was mich aber sehr beeindruckt hat, waren die Fans. Weil nach dem Spiel ist die Mannschaft zu den Fans gegangen und eigentlich erwartest du ja dann, dass da so Sätze fallen wie, ihr habt es nicht verdient, dieses Trikot zu tragen, der Verein gehört uns und nicht euch, strengt euch mal an. Aber die haben das ja honoriert, die haben gesagt, wir sehen, dass ihr euch anstrengt und dann haben die so richtig gefleht. Also das, ja, wie oft das Wort bitte gefallen ist und bitte lass den Verein nicht untergehen. Also du merkst halt schon, die Fans haben das kapiert, dass es im Kampf um den Klassenerhalt weitergeht. Bei der Mannschaft bin ich mir noch nicht 100% sicher.
Ich glaube, dass die Mannschaft das schon gecheckt hat. Also Platz 18, ich meine, da bist du ja dumm, wenn du das nicht checkst, dass du gerade wirklich in einer richtig schrecklichen Situation bist. Ich habe das Spiel im Real Life nochmal geguckt, weil ich an dem Abend auch in Düsseldorf arbeiten musste für die Sportschau. Aber ich war eigentlich, ich sag mal, die Art und Weise, wie Gladbach das Mittelfeld überbrückt hat, um vom eigenen 16er in den für sie guten 16er zu kommen und irgendwie einen Torabschluss zu gerieren, das war eigentlich, mir hat das eigentlich ganz okay gefallen, muss ich sagen. Also es hat jetzt nicht so eine Anmutung von einem Letzten in der Bundesliga, der eine Tordifferenz von -9 hat und nur 3 Punkte, weißt du? Also ich fand das schon eigentlich recht ansehnlich, auch so Patsch-Patsch und dann diagonaler Ball und dann waren sie da durch mit Tabakovic auf der linken Seite, deren 16er drin und dann hat er ja auch so das Tor gemacht. Die haben natürlich ein Riesenproblem hinten in der Defensive. Das ist wirklich ganz schrecklich, wie die teilweise verteidigen im 1 gegen 1 und auch so Standards sowieso ist ein großes Problem. Und vorne, ich habe eben noch mal gegoogelt in der Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen eher kommt, als ich es abgespeichert hatte, aber Tim Kleindienst, der ist ja ungefähr sein Comeback für November angesetzt, den brauchen die zu 1000%.
Der wird aber ja auch die Defensivprobleme nicht
ganz genau, der wird die nicht lösen, aber der wird vorne dem ein paar Tore hoffentlich machen. Und neuer, starker Mann, Head of Sports wird er, glaube ich, genannt, ist ja Ruven Schröder. Der hat jetzt eine richtige Aufgabe, der muss im Wintertransferfenster, das öffnet, meine ich, im Januar, ne? Muss der also richtig gut einkaufen, damit das Ding nicht gegen die Wand gefahren wird und Gladbach nicht absteigt. Also
bis dahin ist halt noch lang, ne?
Also ja, ich finde, genau, das ist
das
echt
Problem
lang.
Ist so ein bisschen, alle klammern sich an die Hoffnung, wenn Tim Kleindienst wieder da ist, dann läuft's wieder. Was ist denn, wenn es dann immer noch nicht läuft? Und also natürlich, der Trainerwechsel hat ja auch noch nichts gebracht, auch wenn Eugen Polanski offiziell ja immer noch nur Interimstrainer ist. Da ist dann auch die Frage, machst du mit dem weiter? Suchst du dir jetzt schnell einen neuen, weil du sagst, okay, danach geht's gegen die Bayern? Da ist die Erwartungshaltung einfach gering, sag ich jetzt mal. Also da musst du es in der momentanen Verfassung ja schon fast als Erfolg verbuchen, wenn du als Gladbach da nicht zweistellig rausgehst.
Gegen die Bayern?
Ja.
Ja, machen wir im Übrigen auch bei Twitch nächstes Wochenende. Sportschau Live bei Twitch mit Malte Völz. Lieben Gruß
an
dich.
Bist du da im Stadion?
Ja, bin ich im Stadion.
Geil.
Ich freue mich eigentlich auf das Spiel, weil es ja auch so ein Spiel ist. Gab es in der Vergangenheit immer wieder so Momente, wo das auch Überraschungen parat hatte. Für nächstes Wochenende sehe ich das tatsächlich nicht, für den kommenden Spieltag.
Nee, aber also ich finde, deswegen wäre es ja eigentlich, es gibt keine dankbarere Möglichkeit fast, weil du im Prinzip als neuer Trainer 2 Wochen Zeit hast. Du hast halt ein Testspiel, nenne ich es mal. Natürlich ist es ein Bundesligaspiel und natürlich musst du das ernst nehmen, auch wenn du gegen die Bayern spielst.
Ja.
Aber es ist halt, du kannst ja relativ ohne hohe Erwartungen da reingehen.
Hast du schon einen Namen irgendwie gehört bei Gladbach? Der,
nee,
hast du da? Nö. Ich würde jetzt einfach aus dem Bauch heraus sagen, Daniel Thun ist frei. Ist
bei Hätte ich jetzt auch gedacht.
Der Fortuna beurlaubt worden, freigestellt worden.
Dieter Hecking ist auch frei.
Dieter Hecking ist auch frei. Grundsätzlich, also ich finde, der Polanski hat eigentlich einen coolen Eindruck so auf mich. Ich finde, der passt da auch eigentlich ganz cool hin. Er hat halt das Problem, dass es so, wie Gladbach gerade ist, man muss halt so leider so sagen, es reicht so nicht für die Bundesliga.
Ja.
Und er kann jetzt auch aus Scheiße nicht Gold machen. Also da hat er schon ein Problem. Weiß ich nicht, ob das unbedingt ein anderer Trainer jetzt auch könnte. Aber es ist ja alles so ein Ding von, ja, Ruven Schröder ist jetzt da, Head of Sports, der muss jetzt zusehen, dass er wohl wissend, dass er da eine große Herausforderung angetreten ist, der muss jetzt zusehen, dass da was passiert in München-Gladbach. Und Transferfenster? Schauen wir definitiv genauer mal bei den Gladbachern hin, würde ich sagen.
Ja, wir wollen auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass Union natürlich Spaß gemacht hat in diesem Spiel. Ja. Das haben sie gut gemacht.
Ja, total. Ja.
Auch wenn der Gegner jetzt nicht so viel geleistet hat. Ja. Und damit sind wir in der zweiten Liga angekommen. Und da ist mein Bild des kompletten Wochenendes. Und es tut mir leid für die Schalker, die zwischendrin Tabellenführer waren, aber die ja auch wieder an Elversberg abgegeben haben, die Tabellenführung, ist dieses Gruppenfoto, was sie in Bochum am Samstagabend gemacht haben. Weil einfach... Du feierst den zweiten Sieg der Saison, du hast mit Uwe Rösler den neuen Trainer da, du hast gefühlt einen ganz anderen Spirit in diesem Stadion und dann setzen sie sich danach wirklich an den Spielfeldrand, haben das Spiel ja am Ende knapp mit 3:2 gegen die Hertha gewonnen, also die war schon relativ nah dran, den Ausgleich noch zu machen und die setzen sich dahin und feiern, als hätten sie gerade einen Champions-League-Sieg geholt.
Ja, das war so ein Trainerwechsel gewesen in Bochum, der richtig was... Also so einen richtigen Impuls gegeben hat. So
ich finde, der erste überhaupt in dieser Saison, wo du echt einen Trainereffekt gesehen hast.
Also in Bochum war es total spürbar. Also ich war ja da für die Sportschau am Samstagabend und das war irre, was da los war. Also auch, dass die 3-0 führen, also so eine Lautstärke habe ich da auch schon, also schon lange nicht mehr erlebt. Klar waren auch viele Hertha-Fans mit dabei und so weiter und so fort. Die sind ja auch jetzt nicht gerade die leisesten auf der Welt. Aber es war ein irres Fußballspiel. Und Hertha BSC hat schon auch Chancen gehabt. Deswegen ist es hinten raus nochmal richtig eng geworden. Die haben halt defensiv also auch nicht gut gestanden an dem Abend, muss man sagen. Ne? Es war wirklich
ich glaube, am Ende waren auch die Bochumer Kräfte irgendwie.
Ja, aber war grundsätzlich echt ein mitreißendes Spiel. Ich fand es ultra cooles Fußballspiel von beiden Mannschaften. Und Uwe Rösler, der neue Trainer bei den Bochumern, stand da in kurzer Buchse an der Seitenlinie. Ich in meiner Winterjacke, weiß ich, die ich ja jetzt aus dem Karton gekramt habe. Und der ist ja lange auch in England gewesen, scheint da auch temperaturmäßig noch englisch geprägt zu sein. Kurze Hose hatte der an, war dem egal und hat so ein Squat, also eine Kniebeuge nach der anderen gemacht und so seine Mannschaft nach vorne gefeuert. Und wollte dann nachher hinten raus das Foto noch haben, was ich irgendwo auch verstehen kann. Und es war cooles Spiel.
In Bochum brennt noch Licht.
Ja, also in Bochum brennt noch Licht, ja.
Auf jeden Fall danach sagen. Und ich finde, an diesem Wochenende sind wieder unfassbar viele Tore gefallen. Ich wollte jetzt gerade mal schnell durchrechnen, aber so weit kann ich dann so schnell
das
doch nicht.
Das könnt ihr in den Kommentaren machen.
Genau, das könnt ihr machen. Und ich hoffe, es geht genauso weiter. Ne? Ich habe jetzt richtig Bock. Unter der Woche haben wir Champions League, Europa League, Conference League. Alles live bei Sportschau Live.
Wir haben Twitch.
Twitch am Samstag dann. Und am Donnerstag sind wir wieder da mit dem Bundesliga-Update. Danke, Luise, dass du heute dabei warst.
Danke, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, ich habe es nicht komplett verkackt.
Euch einen guten Start in die neue Woche.